Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Verregnet. Die Bundesfeier auf dem Rütli musste wegen eines Gewitters nach einer halben Stunde abgebrochen werden. Genehmigt. Der umstrittene Atomvertrag zwischen den USA und Indien wird von der IAEA gutgeheißen. Überfordert. Der Bürgermeister der Insel Lampedusa bittet jetzt den Vatikan um Hilfe, nachdem allein gestern gegen 1000 Flüchtlinge eintrafen. Was tun? Wir sprechen mit Médecins Sans Frontières. Geeinigt. Die deutsche Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi vereinbaren neue Vertragsbedingungen. Das bedeutet nicht das Ende der Probleme. Abgewürgt. General Motors weist einen Quartalsverlust von 15 Milliarden Dollar aus. Der Bericht über eine Branche im heftigen Umbruch. Und Hintergrund zum 1. August. 1291 gibt's seit 1891. Offiziell. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selgo mit den Nachrichten Georg Auftermauer.
Die Bundesfeier auf dem Rütli ist auch dieses Jahr gestört worden. Allerdings weder von Rechtsradikalen noch von Sprengsätzen. Spielverderber war das Wetter. Die Feier musste nach lediglich einer halben Stunde wegen eines heftigen Gewitters abgebrochen werden. An zahlreichen 1. August-Reden im ganzen Land riefen Politiker dazu auf, zu den Werten und Errungenschaften der Schweiz Sorge zu tragen. Bundespräsident Guschmann appellierte an das Schweizer Volk, die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam anzugehen. Systematische Opposition funktioniere in der Schweiz nicht. Auch in Deutschlands Hauptstadt Berlin wurde die Schweiz gefeiert. Dort begeisterten 300 Bündner Berggeißen Tausende. Die Ziegenparade durch das Brandenburger Tor bildete den Höhepunkt des Gastauftritts von Graubünden. Der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergieagentur IAEA hat ein Abkommen mit der Atommacht Indien gebilligt. Die Vereinbarung erlaubt es Inspektoren der IAEA, 14 zivile indische Atomanlagen zu inspizieren. Die militärischen Atomanlagen bleiben von einer Inspektion ausgeschlossen. Im Zusammenhang mit dem Abkommen soll Indien Zugang zu ziviler Atomtechnologie erhalten. Da Indien den Atomsperrvertrag nicht unterzeichnet hat, dürften dem Land bis jetzt keine atomaren Brennstoffe oder weiteres Nuklearmaterial geliefert werden. Nachdem allein gestern fast 1000 illegale Einwanderer die italienische Insel Lampedusa erreicht haben, bittet der dortige Bürgermeister den Vatikan um Hilfe. Der Vatikan solle seine leeren Häuser und Klöster öffnen und die Flüchtlinge aufnehmen. In diesem Jahr habe Lampedusa bereits 14.000 Menschen aufgenommen, die Zahl der Touristen hingegen sei zurückgegangen. Die Lage auf der 20 Quadratkilometer großen Insel Lampedusa zwischen Sizilien und Tunesien ist dramatisch. Im Flüchtlingslager, das maximal 1.200 Personen beherbergen kann, befinden sich mehr als 1.700, so viele wie noch nie. An den deutschen Flughäfen kann aufgeatmet werden. Der Streik bei der Lufthansa geht morgen früh zu Ende. Nach 5 Tagen Arbeitskampf haben sich die Gewerkschaft Verdi und die Fluggesellschaft auf einen Kompromiss geeinigt. Damit sollte sich der Flugverkehr in den nächsten Tagen wieder normalisieren. Der Kompromiss sieht eine Lohnerhöhung von 5,1% für das Bodenpersonal vor. Weitere 2,3% sollen in einem Jahr hinzukommen. Die Gewerkschaft des Kabinenpersonals will das Angebot annehmen und fordert für kommendes Jahr 15% mehr Lohn. Der mit Imageproblemen kämpfende japanische Premierminister Fukuda hat seine Regierung umgebildet. Nach Einschätzung von politischen Beobachtern will der 72-jährige Fukuda mit den Umbesetzungen in seinem Kabinett verloren gegangenes Vertrauen bei den Wählern zurückgewinnen. So hat Fukuda ins Finanz- und Wirtschaftsministerium neue Chefs berufen, er hält jedoch an seinem Außenminister Komura fest. In Japan müssen spätestens im September 2009 Parlamentswahlen durchgeführt werden. Mit Blick auf diesen Urnengang habe Fukuda die Ausgangslage für seine liberaldemokratische Partei verbessern wollen. Eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele in Peking hat China die Internetzensur gelockert. Mit der Freigabe zusätzlicher Webseiten im Olympischen Medienzentrum reagieren die chinesischen Behörden auf weltweite Proteste. Freigegeben wurden unter anderem die Seiten von Amnesty International, Reporter ohne Grenzen, des britischen Senders BBC und der Deutschen Welle, wie das Internationale Olympische Komitee bekannt gibt. Weiterhin gesperrt sind laut Medienangaben Webseiten von Tibet-Aktivisten, der Bewegung Falun Gong und von Tiananmen-Aktivisten. In den USA mussten den siebten Monat in Folge Stellen gestrichen werden. Im Monat Juli seien 51.000 Arbeitsstellen weggefallen, teilte das zuständige Ministerium mit. Die Arbeitslosenquote sei inzwischen von 5,5 auf 5,7% gestiegen. Das ist der höchste Stand seit 4 Jahren. Überdurchschnittlich viele junge Amerikaner im Alter bis 24 Jahren hätten sich arbeitslos gemeldet, heißt es. Seit Jahresbeginn wurden fast 465.000 Jobs gestrichen. Experten sehen noch kein Ende der Talfahrt. Der mit wirtschaftlichen Problemen kämpfende US-Autokonzern General Motors meldet für das zweite Quartal einen Verlust von 15,5 Milliarden Dollar. Als Gründe für diesen Verlust nannte General Motors den stockenden Verkauf von Neuwagen im Nordamerika-Geschäft und die Kosten für den Abbau von Arbeitsplätzen. GM hat in diesem Zusammenhang zwei radikale Sparprogramme angekündigt, die den Abbau von mindestens 100.000 Arbeitsplätzen und die Schließung von Fabriken vorsehen. Der norwegische Energiekonzern Statoil Hydro wird im Zusammenhang mit politischem Druck speziell aus den USA vorerst keine neuen Investitionen in Iran vornehmen. Laut der Agentur Reuters haben die USA auf Statoil Druck ausgeübt, weil sie Iran wegen seines Atomprogramms isolieren wollen. Der Konzernchef von Statoil teilte mit, er stehe im Dialog sowohl mit den USA als auch europäischen Behörden wegen des norwegischen Engagements in Iran. Die Umweltorganisation Greenpeace fordert strengere Auflagen für den Betrieb von Ölplattformen in der Nordsee. Bei einem Beobachtungsflug entlang der dänischen, norwegischen und englischen Küsten seien Ende Juli um 10 Förder- und Bohrplattformen herum große Ölteppiche entdeckt worden, teilt Greenpeace mit. Das Abwasser der Plattformen darf laut Greenpeace derzeit bis zu 40 Gramm Öl pro Kubikmeter Wasser enthalten. Dieser Grenzwert sei viel zu hoch und führe mit der Zeit zu starken Verschmutzungen. Der frühere bosnische Serbenführer Radovan Karadzic hat seine Behauptung bekräftigt, die USA hätten ihm beim Friedensabkommen für Bosnien-Herzegowina Straffreiheit zugesichert. Im Gegenzug habe er dem damaligen US-Unterhändler Holbrooke versprechen müssen, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Karadzic machte die Aussage in einer offiziellen Eingabe ans UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Dieselbe Erklärung hatte er gestern mündlich bei seinem ersten Auftritt vor dem Tribunal abgegeben, worauf ihn der Richter aufforderte, diese Behauptung zu belegen. Holbrooke hat wiederholt bestritten, Karadzic ein solches Versprechen gemacht zu haben. Karadzic ist wegen Völkermords, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen angeklagt. Für 25.000 Pfadis heißt es nun Zelte abbauen, aufräumen und nach Hause reisen. Nach 2 Wochen geht das Bundeslager in der Lindebene zu Ende. Zum 1. August besuchte Bundespräsident Pascal Kuschmer die Pfadis. Er lobte das solidarische Zusammenleben, das positive Denken und die geistige Offenheit der Pfadfinder. Von schweren Unfällen und Ereignissen blieb das Bundeslager 08 verschont. Morgen setzen die SBB für die Rückreise der Pfadis 25 Extrazüge ein. Bundeslager finden nur alle 12 bis 14 Jahre statt. Über Mitteleuropa hat sich der Mond während einer Stunde ein kleines Stück vor die Sonne geschoben. Doch den Menschen in der Schweiz blieb diese Beobachtung verwehrt. Am Himmel hingen graue Wolken. Das Ereignis hatte kurz vor 11 Uhr in der Nordwestschweiz und 10 Minuten dann darauf im Tessin begonnen. Die nächste totale Sonnenfinsternis sollte in der Schweiz im September 2081 zu sehen sein. In einem schmalen Streifen von Nordkanada über Grönland nach Sibirien bis Westchina haben Millionen von Menschen die totale Sonnenfinsternis erleben können.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News, die weiteren Themen. Der 1. August 1291, die Gründung der Schweiz. Wir berichten darüber, wann und wie der Nationalfeiertag gemacht wurde. Das war 600 Jahre nach 1291. Und woher die Zutaten kommen. Feiertag, Feuerwerk. Schwerpunkt 1. August gegen Ende dieser Sendung. Zuvor die heutige Aktualität. Ja zu einem sehr problematischen Vertrag, die IAEA und der indisch-amerikanische Atomdeal. Nein zur europäischen Flüchtlingspolitik, Médecins Sans Frontières zum endlosen Drama am Mittelmeer. Ja zu einem eher bescheidenen Kompromiss, Lufthansa und Verdi und ein Gewerkschaftsboss in der Karibik. Dann Gewinnwarnungen von Mercedes und BMW und ein Mammutverlust von GM. Eine Branche im spektakulären Umbruch und Bewegung nach 7 Jahren Ruhe. Die mysteriösen Anthrax-Anschläge 2001 in den USA könnten demnächst aufgeklärt werden. Echo der Zeit. Jetzt ist die alte Feindschaft zwischen den USA und Indien quasi offiziell beendet. Die beiden Großmächte haben heute von der UNO-Atombehörde IAEA grünes Licht bekommen für ihren gemeinsamen Atompakt. Für Washington und Delhi ist das Abkommen wichtig, mit viel Prestige verbunden. Gleichzeitig wird Indien nun sozusagen als Staat mit nuklearem Arsenal anerkannt, was ein problematisches Signal für Länder werden könnte, die selber gerne zur Atommacht aufsteigen würden. Fredrik Steiger ist unser diplomatischer Korrespondent.
Neben den fünf traditionellen Atommächten USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich gibt es noch vier weitere, die laut dem internationalen Atomsperrvertrag eigentlich keine Atombomben besitzen dürften, aber trotzdem welche haben, nämlich Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Alle vier entwickelten heimlich Nuklearwaffen. Indien führte 1974 seinen ersten Atomtest durch und gelangte deshalb auf eine internationale schwarze Liste. Seither darf weder Atomtechnologie noch Nuklearbrennstoff nach Indien geliefert werden. Mit dem heute vom Gouverneursrat der IAEA in Wien gebilligten Sicherheitsabkommen erlangt Indien nun aber de facto den Status einer legalen Atommacht. Und damit ist jetzt, nach achtmonatigen Verhandlungen, zugleich der Weg frei für ein umfassendes Nuklearabkommen zwischen den USA und Indien. Es sieht eine intensive Zusammenarbeit der beiden Großmächte vor. Indiens nationaler Sicherheitsberater M.K. Narayanan:
This is a deal which is good for India, which is good for the United States, it's good for the world.
Der Nuklearpakt sei gut für Indien, gut für die USA und gut für die Welt. Insofern sei es nur folgerichtig, dass die UNO-Atombehörde grünes Licht gebe, um das Abkommen formell abzuschließen. Anders sieht das freilich Shannon Kyle, Atomexperte am Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI.
It will now accrue all the rights and benefits essentially of a nuclear weapon state. I think that's a very bad precedent to set.
Indien werde nun praktisch von der IAEA und außerdem von den USA als Atommacht legalisiert. Das fördere letztlich die Verbreitung von Atomwaffen. Denn so mancher andere Staat, der nach Atomwaffen strebe, werde nun eine vergleichbare Vorzugsbehandlung fordern. IAEA-Chef Mohammed El-Baradei hingegen verteidigt das Abkommen mit Indien. Es sei eine gute Sache, umfassend und weise keine Schlupflöcher auf.
This agreement satisfies India's needs while maintaining all the agency's legal requirements.
Es entspreche sowohl Indiens Bedürfnissen als auch den rechtlichen Vorgaben der UNO-Atombehörde. Sie darf nun bestehende wie künftige indische Atomanlagen inspizieren. Was El-Baradei allerdings nicht sagt, gemeint sind nur die zivilen Einrichtungen. In militärischen Anlagen und Forschungszentren sind IAEA-Inspektoren weiterhin nicht zugelassen. In den nächsten Wochen dürfte nun auch die ähnlich wie die IAEA zusammengesetzte Gruppe der Anbieterländer von Atomtechnologie ihre Zustimmung erteilen. Danach ist der Weg endgültig frei für die Ratifizierung des indisch-amerikanischen Nuklearvertrags in den Parlamenten in Delhi und Washington. US-Präsident George Bush sieht im Atomdeal mit Indien gar einen historischen Meilenstein.
I respect India a lot and I think it's very important that the United States continues to work with our friend to develop a new strategic relationship.
Er habe großen Respekt für Indien und es sei wichtig, dass die USA mit Indien eine strategische Partnerschaft entwickelten. Und Indiens Premierminister Manmohan Singh meint, das Verhältnis seines Landes zu den USA sei noch nie so gut gewesen wie gerade jetzt.
Our relationship with the United States has never been in such good shape as it is today.
Tatsächlich waren die beiden Staaten jahrzehntelang verfeindet, zumal sich Indien im Fahrwasser der Sowjetunion bewegte, während die USA den indischen Erzrivalen Pakistan stützten. Für die indisch-amerikanischen Beziehungen bedeutet also die Erlaubnis der IAEA, das Nuklearabkommen abzuschließen, einen großen Schritt nach vorn. Was die weltweite atomare Aufrüstung betrifft, ist es indes ein problematisches Signal.
Fredrik Steiger. Gestern allein kamen rund 900 Flüchtlinge in 6 Booten auf der Insel Lampedusa an. Mehrere hundert weitere strandeten in den letzten Tagen auf Malta. Es sind Menschen aus ganz Afrika, welche die derzeit ruhige See nutzen, um nach Europa überzusetzen. Wer es an Land schafft, hat Glück gehabt. Allein in diesem Jahr sind vor Sizilien und Malta mindestens 380 Menschen ertrunken. Vor allem in Italien, aber auch in Griechenland und Malta herrscht Alarmstimmung angesichts des Flüchtlingsproblems. Loris De Filippi ist der operationelle Leiter von Médecins Sans Frontières in Italien. Er beobachtet den Flüchtlingsstrom seit Jahren. Auslandredaktor Massimo Agostinis hat mit ihm über das Drama gesprochen.
La situazione è piuttosto grave. Circa 900 persone sono arrivate ieri, che rappresenta assolutamente un record.
Die Situation sei sehr ernst. Alleine gestern seien auf der süditalienischen Insel Lampedusa 900 Flüchtlinge gelandet, sagt Loris De Filippi von der Hilfsorganisation Médecins Sans Frontières in Italien. So viele seien es in den vergangenen 3 Jahren nicht mehr gewesen. Das Aufnahmezentrum auf Lampedusa sei bereits wieder hoffnungslos überfüllt. Die Situation auf der Insel ist nicht nur für die Flüchtlinge schwierig, auch die Bevölkerung leidet. Der Tourismus, die Haupteinnahmequelle der 5000 Bewohner, ist bereits letztes Jahr um 30% zurückgegangen. Wer wolle schon auf eine Insel kommen, die mit Flüchtlingselend für Schlagzeilen sorge, heißt es beim Tourismusverband. Jetzt befürchtet man einen erneuten Rückgang. Es ist kein Zufall, dass die großen Flüchtlingsströme gerade jetzt einsetzen. Loris De Filippi von Médecins Sans Frontières.
Quindi tra giugno e luglio ci sono circa 3.000-4.000 persone che ogni anno arrivano, su un totale di 15.000.
Etwa 3.000-4.000 Menschen kämen um diese Jahreszeit übers Meer. Die See sei jetzt am ruhigsten und damit am ungefährlichsten. Übers ganze Jahr gesehen landeten allein in Italien 15.000 bis 20.000 Flüchtlinge, nochmals mehrere hundert auf Malta und mehrere tausend in Griechenland. Die Herkunft der afrikanischen Flüchtlinge gibt immer auch an, wo auf dem schwarzen Kontinent ein Konflikt am Brodeln ist. Die meisten der in den vergangenen Tagen Gestrandeten sind Somalier. In Somalia, der einstigen italienischen Kolonie, herrscht seit 17 Jahren Bürgerkrieg. Ein Höhepunkt war vor 2 Jahren. Damals flohen viele. Manche dieser Flüchtlinge erreichen erst jetzt Italien. Ausgeplündert von Schleppern, die Frauen häufig vergewaltigt und gedemütigt. In Italien werden sie aber nicht mit offenen Armen empfangen. Loris De Filippi.
L'Italia non è in grado di dare accoglienza a tutti i 14.000 richiedenti asilo che sono arrivati per esempio nel 2007.
Italien könne die 15.000 bis 20.000 Flüchtlinge gar nicht aufnehmen, die jedes Jahr übers Meer ankommen. Nur etwa 30-40% würden wirklich betreut. Alle übrigen Flüchtlinge landeten früher oder später auf der Straße und verdingten sich als Illegale in der italienischen Schattenwirtschaft, nicht selten ausgebeutet und weiter gedemütigt von den neuen Patrons, sagt Loris De Filippi. Die meisten Bootsflüchtlinge setzen von Libyen nach Italien oder Malta über. Hier ist die Distanz am kürzesten. Außerdem, mit allen anderen nordafrikanischen Staaten hat Italien Rückübernahmeabkommen für illegal eingereiste Flüchtlinge abgeschlossen. Das wirkt offenbar abschreckend. Bloß mit Libyens unberechenbarem Oberst Gaddafi kommt Rom in der Flüchtlingsfrage nicht zu Gange. Immer wieder verlangt dieser mehr finanzielle Unterstützung aus Italien. Treffe diese nicht ein, schicke er Flüchtlingsboote los, mutmaßen italienische Medien. Italien, wie auch Griechenland und Malta, fühlen sich mit ihrem Flüchtlingsproblem von der EU alleingelassen. Wortreich hat Brüssel vor 2 Jahren das Problem zwar anerkannt und finanziert seither ein paar Küstenwachboote. Viel zu wenig, um wirklich etwas ausrichten zu können, sagt Loris De Filippi von Médecins Sans Frontières.
Ci sono circa 1 milione di immigrati in Libia.
In Libyen warte rund 1 Million Flüchtlinge aus ganz Afrika auf die Weiterreise nach Europa. Bloß die Küstenwache zu verstärken, genüge da nicht, ist Filippi überzeugt. Schon gar nicht. Und da bestätigt er indirekt die Mutmaßungen der italienischen Medien, weil die Flüchtlinge durchaus von Libyens Staatschef Gaddafi als Pfand benutzt werden könnten, um Europa verschiedenste Zugeständnisse abzuringen.
Das ging schließlich schneller als erwartet. Am Vormittag des 5. Streiktages kam heute die Nachricht aus der Lufthansa-Chefetage.
Der Streik wird beendet und wir werden alle Anstrengungen gemeinsam unternehmen, so zügig wie möglich den Flugbetrieb wieder zu normalisieren, um den von unseren Kunden erwarteten guten Service mit hoher Qualität auch wieder bieten zu können.
Lufthansa-Personalchef Stefan Lauer heute Morgen. Noch 2 Wochen bis zur völligen Normalisierung. In dieser Zeit sollen Mitglieder der Gewerkschaft Verdi per Urabstimmung den ausgehandelten Vertrag genehmigen. Wirtschaftsredaktor Hans-Christoph Noack verfolgt die Lufthansa und ihre Entwicklung für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ich fragte ihn, wer gewonnen habe, wer habe nachgeben müssen bei diesem Abschluss.
Gewonnen haben die Passagiere, die in 2 Wochen in den Urlaub fliegen wollen oder Geschäftsreisen machen. Ansonsten gibt es wie bei jedem Kompromiss keine richtigen Gewinner und Verlierer. Die Verdi-Mitglieder hatten sich mehr erhofft und wurden von ihrer Gewerkschaft auf mehr vorbereitet. Das hat sich nicht erfüllt, wobei der Abschluss mit 7,4% für dieses Jahr so grosso modo zu den höheren Tarifabschlüssen in Deutschland gehört. Die Lufthansa auf der anderen Seite hat den Streik relativ schnell beenden können, hat aber auf der anderen Seite jetzt ein Problem mit einer anderen Organisation, der Organisation UFO, die die Mehrzahl der Kabinenbeschäftigten vertritt. Sie hat angekündigt, diesem Kompromiss nicht beitreten zu wollen.
Und das könnte ein größeres Problem werden.
Das wird ein größeres Problem. Die Friedenspflicht, also der Tarifvertrag, läuft noch bis Ende dieses Jahres. Aber die UFO hat eine Forderung von 15% gestellt, die Lufthansa als solche noch nicht beantwortet hat. Aber mit dem jetzigen Abschluss sind die 15% und einer abflauenden Luftfahrtkonjunktur nicht in Einklang zu bringen.
Der Gewinn bei der Lufthansa, den sie vor noch nicht langer Zeit ausgewiesen hat, kam fast zur Hälfte aus der Swiss. Wenn Sie jetzt sagen, dass das deutsche Kabinenpersonal bis zu 15% mehr will und man davon ausgeht, dass der Schweizer Teil der Lufthansa, also die Swiss-Angestellten, eher noch schlechter bezahlt sind, das könnte ja Folgewirkungen haben. Da könnten noch mehr Forderungen daherkommen.
Sicher könnten da Forderungen herkommen, wenn das Schweizer Kabinenpersonal weniger bekommt als vergleichbare Tätigkeiten bei der Lufthansa. Aber die Lufthansa verfolgt ja grundsätzlich eine Politik seit geraumer Zeit, produktionsspezifische Entlohnungen anzubieten oder anzustreben. Das heißt, für jede Fluggesellschaft nach ihrer Leistungsfähigkeit besondere Tarife. Also von daher wäre das durchaus in der Logik der Lufthansa, dass man für unterschiedliche Tarifniveaus für ähnliche Arbeiten sorgt.
Lufthansa rechnet aufgrund dieses Abschlusses jetzt mit rund 100 Millionen Euro mehr Kosten. Kann die Lufthansa sich das leisten, auch wenn es nicht ein sehr, sehr teurer Abschluss jetzt war, gemessen an dem, was die Gewerkschaft wollte? Kann die Lufthansa sich das leisten in einer Zeit, da selbst eine Gewinnmaschine wie British heute Gewinneinbrüche melden muss?
Tatsache ist, dass die Luftfahrt an einem Scheitelpunkt steht und zwar einem Scheitelpunkt zum Schlechteren. Die Lufthansa hat 100 Millionen angegeben. Ich gehe davon aus, dass es deutlich teurer ist, weil das sind eigentlich nur die Kosten für die Tariferhöhung im kommenden Jahr. Dieses Jahr wird ja auch schon wieder mehr bezahlt. Das sind wahrscheinlich etwas weniger als die Hälfte. Dazu kommen die ganzen noch nicht bezifferten Kosten über die verschiedenen Streiks, die wir in Deutschland erlebt haben. Sie wird sich das leisten können daher, da sie ein Sparprogramm von 250 Millionen Euro aufgelegt hat, zum Beispiel ein Einstellungsstopp. Statt 4.800 Leuten, die dieses Jahr eingestellt werden sollten, sind es 2.800 bisher und da scheint es bei zu bleiben.
Der Chef der Gewerkschaft Verdi, Herr Bsirske, hat während der ganzen Verhandlungen und dann vor allem auch während des Streiks in der Südsee gesessen, in den Ferien, 5 Wochen und ist da per Lufthansa erste Klasse gratis hingeflogen. Ist das nur ein Stildetail oder ist das etwas, was in Deutschland noch Wellen werfen wird?
Es wirft zurzeit Wellen in der Boulevardpresse, aber ich denke, es wird auch Wellen innerhalb der Organisation bei Verdi werfen. Ich denke, manche Fragen, gerade auch von engagierten Mitarbeitern, die in diesem Streik waren, die wird er sich stellen müssen. Auf der anderen Seite ist Herr Bsirske nicht sonderlich als stilsicher bekannt. Er hat auch in der Vergangenheit als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Lufthansa schon eine zwiespältige Rolle gespielt. Aus dieser Funktion heraus erklärt sich auch, warum er unentgeltlich Lufthansa fliegen darf. Das dürfen alle Aufsichtsratsmitglieder.
Hans-Christoph Noack ist Wirtschaftsredaktor bei der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie hören Echo der Zeit. GM, BMW, Daimler, 3 Autokonzerne stehen in einer völlig anderen Welt als noch vor einem Jahr. Die Anthrax-Panik nach 7 Jahren kommt in den USA Bewegung in die Untersuchung der Anschläge von 2001 und der 1. August. Ausländische Diplomaten über ihr Bild der Schweiz und der Beitrag darüber, wie der Feiertag gemacht wurde und wie seine Zutaten, Raketen, Vulkane, farbiger Rauch, das die weiteren Themen. General Motors schlägt wieder einmal alle Rekorde, aber anders als früher in die falsche Richtung. Der US-Autokonzern meldet einen Quartalsverlust von sage und schreibe 15,5 Milliarden Dollar. 15.000 Millionen Verlust in einem Quartal. Aber nicht nur GM bekommt die Absatzkrise zu spüren. Mercedes, BMW, die deutschen Erfolgsprodukte, die sich durch die Krisen der letzten Jahrzehnte immer gut gehalten hatten, wenn sie nicht gerade mit Fehlinvestitionen hunderte Millionen aus dem Fenster warfen, diese beiden geben ebenfalls Gewinnwarnungen heraus. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath, eine Industrie im abrupten Wandel.
Bislang galt, die Probleme haben vor allem die amerikanischen Autohersteller, weil sie in Zeiten hoher Treibstoffpreise auf ihren Benzinschluckern sitzen bleiben. Heute sieht die Situation anders aus. Professor Willi Dietz, einer der führenden Experten für den Automobilmarkt im deutschsprachigen Raum.
Die schwierige Situation auf dem Weltautomobilmarkt ist jetzt auch bei den deutschen Luxusherstellern angekommen, ganz klar. Probleme bereitet ja vor allem der amerikanische Markt mit seinen hohen Nachlässen und natürlich auch der schwierige Dollarkurs, der niedrige Dollarkurs, der natürlich gerade den deutschen Luxuswagenherstellern dort besonders zu schaffen macht.
Mercedes-Mutterhaus Daimler und BMW verdienten im zweiten Quartal deutlich weniger als erwartet und fürs ganze Jahr gaben sie Gewinnwarnungen heraus. Vor allem BMW trifft es hart. Dort rechnet man mit der Hälfte des ursprünglich budgetierten Jahresgewinns. Und ein Ende der Probleme ist nicht in Sicht. Nochmals Professor Willi Dietz von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geisling.
Beide Hersteller haben natürlich große Herausforderungen jetzt zu bewältigen. Auf der einen Seite muss man die Kostensenkungsprogramme, die bei beiden Herstellern laufen, fortführen. Auf der anderen Seite, man kann den amerikanischen Markt nicht gesund beten. Es wird sicher auch 2009 noch einmal ein schwieriges Jahr geben. Also muss man versuchen, über Kostensenkungsprogramme und natürlich über neue Modelle eine Sonderkonjunktur zu schaffen. Aber das wird natürlich auch im Jahr 2009 sehr, sehr schwer funktionieren.
Dem dritten deutschen Autobauer im oberen Segment hingegen, Audi, geht es gut, denn er ist in den USA weniger engagiert, konzentriert sich im Überseegeschäft auf Fernost. Genauso wie die europäischen Hersteller im Massenmarkt, Peugeot, Volkswagen oder Fiat. Alle drei haben im laufenden Jahr mehr verdient, als sie erwartet hatten. Der Erfolg dieser Europäer hängt aber nicht nur damit zusammen, dass sie entweder gar nicht oder nur wenig vom amerikanischen Markt abhängig sind.
Hersteller wie Fiat, Peugeot und natürlich auch Volkswagen haben im Moment einige Renner im Programm und das macht sich natürlich dann auch im Markt bemerkbar. Aber das heißt nicht, dass diese Hersteller nun vor den Herausforderungen gefeit seien.
Denn die ganze Industrie befindet sich in einer Krise, sagt Joachim Pieper, Analyst für den Automobilsektor beim deutschen Bankhaus Metzler.
Der Trend geht ganz klar nach unten. Aber die andere Seite, um das nur etwas zu relativieren, ist natürlich viele Hersteller wie zum Beispiel eine Daimler, eine VW, eine Porsche, auch ein oder zwei der Japaner, die sich natürlich schon auf sehr hohen Niveaus bewegen und eben diese Ergebnisse auf diesen Niveaus nicht mehr halten können.
Gegenüber den amerikanischen Big Three, also General Motors, Ford und Chrysler, sind die Gewinnwarnungen der Europäer vergleichsweise harmlos. Vor allem dem Konzern General Motors, der im letzten Quartal 15,5 Milliarden Dollar in den Sand gesetzt hat, steht das Wasser bis zum Hals. Automobilmarktexperte Professor Dietz.
GM muss das Ruder schnell herumwerfen. Man hat ja weitere Werkschließungen angekündigt, Abbau von Beschäftigung. Das sind sicher Notmaßnahmen. Langfristig muss aber natürlich GM, wie die anderen amerikanischen Hersteller auch, sein Modellprogramm umstellen auf verbrauchssparsamere Fahrzeuge. Und das ist ein Wettlauf gegen die Zeit.
Als Sofortmaßnahme versuchen die amerikanischen Autohersteller, die schon produzierten Spritschlucker unters Volk zu bringen. Dabei lassen sie sich einiges einfallen. Wer zum Beispiel jetzt einen Ford Geländewagen kauft, bekommt vom Unternehmen die Garantie, die nächsten zwei Jahre für $3 pro Gallone zu tanken. Derzeit kostet in den USA eine Gallone Benzin $4,20.
Der Bericht von Philipp Erath. Briefe, die mit Anthrax verseucht waren, lösten in den USA im Herbst 2001, nur Wochen nach 9/11, eine Welle der Angst aus. Anthrax, oder wie das weiße Pulver auch genannt wird, Milzbrand. 5 Tote gab es damals. Nach einem Bericht der Los Angeles Times von heute hätte ein verdächtiger Mikrobiologe wegen der Briefanschläge allernächstens angeklagt werden sollen. Doch nun hat sich der Mann offenbar das Leben genommen. Aus Washington berichtet Carsten Schmiester von der ARD.
Seit fast 7 Jahren fahndet die US-Bundespolizei FBI erfolglos nach dem Hintermann oder den Hintermännern, einer Serie von Anschlägen mit lebensgefährlichen Milzbrandsporen, die unmittelbar nach dem Terror des 11. September 2001 in Briefumschlägen unter anderem an Mitarbeiter des Kongresses in Washington und verschiedener Medienunternehmen in New York und Florida verschickt worden waren. 5 Menschen waren damals an den Folgen der Krankheit gestorben, 17 weitere hatten überlebt. Jetzt hat ein Tatverdächtiger Selbstmord begangen, berichtet unter anderem die Los Angeles Times. Es handelt sich dabei um den 62-jährigen Bruce Ivins, einen Top-Wissenschaftler, der seit fast 20 Jahren im Auftrag der US-Regierung biologische Waffen erforscht hat. Dem Bericht zufolge ist er bereits am Dienstag dieser Woche in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Maryland an den Folgen einer Überdosis von Schmerztabletten gestorben. Kurz zuvor hatte man ihm mitgeteilt, dass er demnächst vor Gericht gestellt werden würde. In einem Interview mit dem Nachrichtensender CNN hat der FBI-Direktor Robert Mueller ebenfalls erst vor wenigen Tagen auf die immer lauter werdende Kritik an der so lange so erfolglosen Fahndung reagiert und erklärt: Ich bin mit dem laufenden Verfahren sehr zufrieden und sicher, dass es bald ein Ergebnis geben wird, so Mueller. Ob Bruce Ivins tatsächlich der Milzbrandkiller war, bleibt aber vorerst ungewiss. Ein Bruder des Toten hat lediglich bestätigt, dass sich der 62-jährige Wissenschaftler das Leben genommen hat. Von einem Abschiedsbrief oder gar einem Geständnis ist dagegen noch nichts bekannt. Es wird aber erwartet, dass das US-Justizministerium noch heute eine Erklärung zu dem Fall abgibt.
Carsten Schmiester in Washington. August. Rütli, 1291. 717 Jahre Eidgenossenschaft wären das, wenn der Bund 1291 geschlossen worden wäre, was nicht feststeht. Und wenn es am 1. August gewesen wäre, was auch nicht feststeht. Aber dazu kommen wir gleich. Zuerst zum Rütli. Dort standen heute nicht diese Fragen der genauen historischen Datierung im Vordergrund, sondern die Idee Schweiz, die gefeiert werden sollte, bis es schließlich zu stark regnete. Eine gute Idee, meinten die ausländischen Gäste auf dem Rütli. Marlies Zehnder, die Gäste und die Idee Schweiz.
Ein lauer, feiner Sommerregen war es am Anfang der Feier, als traditionelle Musik, aber auch moderne Jazztöne zu hören waren auf dem Rütli, dieser Wiese, die keine gewöhnliche Wiese sei, wie Annemarie Huber-Hotz, die ehemalige Bundeskanzlerin, betonte. Heute ist sie Präsidentin der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, die die Rütli-Feier organisiert.
Das Rütli ist Symbol nicht nur für Freiheit, sondern auch für Solidarität, für gegenseitige Rücksichtnahme und gegenseitigen Respekt und für den Willen, gemeinsam stark zu sein.
Stärke verlangte schließlich das Wetter. Viele der rund 600 Rütli-Besucherinnen und Besucher trotzten lange Zeit Regen und Wind, harrten aus und ließen sich die Festfreude nicht verderben. Noch bevor die Feier endgültig im Regen unterging, zeigten sich die hohen Gäste aus Bern, Diplomatinnen und Diplomaten aus 12 verschiedenen Ländern, hoch erfreut über die Einladung zur diesjährigen Rütli-Feier. Marta Dubajova, Botschaftsrätin aus der Slowakei.
Ich liebe Mythos und das, die Rütli-Wiese ist ein großes Mythos, der, wie ich gelesen habe, ein bisschen in Frage kommt, dass es nicht so wirklich so war, aber trotzdem ist das sehr schön und ich bewundere, dass die Schweizer daran halten.
Als einmalige Gelegenheit betrachteten es andere, an diesem historischen Ort mehr über die Schweizer Kultur und ihre Geschichte zu erfahren. Die junge Angestellte Au Bautista von der kolumbianischen Botschaft.
It is a very important part of the Swiss history and we would like to know more about Swiss culture, the Swiss history.
Die ausländischen Gäste lobten die Schweiz in den höchsten Tönen. Es sei ein gut organisiertes Land mit einem freundlichen Volk und hübscher Landschaft. Bei Fragen zu brisanten aktuellen Themen, etwa dem umstrittenen Schweizer Bankgeheimnis, zeigten sich die Gäste diplomatisch, so wie es ihr Beruf verlangt, der slowakische Botschafter Stefan Schill.
Ja, manchmal kommen Probleme, aber das kann man immer lösen und ich sehe das nicht so tragisch, so dramatisch.
Trotz den wohlgemeinten diplomatischen Worten, auf dem Rütli blieb der Himmel grau und zwischendurch grollte ein Donner über die Wiese.
Marlies Zehnder von einer sehr nassen Rütli-Feier. Der Mythos, Erinnerung an 1291. 1291 gibt es übrigens erst seit 1891. Das alte offizielle Gründungsjahr ist relativ neu. Und den landesweit arbeitsfreien Nationalfeiertag 1. August gibt es erst seit 1993. Oliver Washington in unserer Sommerserie über Geschichten, die Geschichte machten. Wenn ein Datum hierzulande Geschichte gemacht hat, dann dieses.
Am 1. August 1291 also sollen sich die drei Eidgenossen auf dem Rütli getroffen haben. Sie sollen sich dort gegenseitige Unterstützung geschworen haben im Kampf gegen fremde Vögte. Und dieser Bund soll der Ursprung sein, der Schweiz. So will es die offizielle Legende. Bei genauerem Hinsehen jedoch verwischen sich die Konturen dieser Legende, ähnlich dem Rauch, der nach einem Feuerwerk zurückbleibt und sich langsam wieder mit der Luft vermischt. Die Schweiz kümmert dies wenig. Sie feiert am 1. August ihren Nationalfeiertag. Genau dieser Nationalfeiertag sollte nun für alle arbeitsfrei werden, forderte die NA, die Nationale Aktion gegen die Überfremdung von Volk und Heimat, die späteren Schweizer Demokraten. 1989 lancierte die NA eine entsprechende Volksinitiative. Trotz populärem Anliegen aber lief das Unterschriftensammeln harzig, erinnert sich Bernhard Hess, der heutige Präsident der Schweizer Demokraten.
Zwei Tage vor Ablauf der Sammelfrist waren noch absolut nicht genügend Unterschriften vorhanden und da hat mich der damalige Nationalrat Markus Ruf angefragt, ob ich bereit wäre, noch in einer Feuerwehrübung zusammen mit seiner Mutter in einem Berner Außenquartier systematisch Unterschriften zu sammeln.
So kamen die erforderlichen 100.000 Unterschriften schließlich doch noch zusammen. Wenig begeistert über die Initiative der Schweizer Demokraten zeigten sie später National- und Ständerat. Mit extremer Lethargie sei seine Kommission der Initiative begegnet, sagte der Sprecher der zuständigen Kommission im Ständerat. Niemand wollte die Schweizer Demokraten unterstützen, die kleine Partei am rechten Rand des politischen Spektrums. Gleichwohl empfahlen Parlament und Bundesrat ein Ja zur Initiative, denn auch niemand wollte sich gegen einen arbeitsfreien 1. August aussprechen. Dann der 26. September 1993. Mit 84% Zustimmung sagte das Volk Ja zur Initiative der Schweizer Demokraten. Ein Triumph der Rechten? Nein, meint der Historiker Jakob Tanner.
Das war eher eine Manifestation einer Konsum-Freizeit. Gesellschaft mit einer Eventkultur, ein freier Tag bringt Raum für Events. Und so, würde ich sagen, kommen diese nationalen Mythen auch immer stärker so in einen Trend rein, den man dann vielleicht als Swissness bezeichnet, wo es eher um Logos, um Freizeit, um eben die postmoderne Eventkultur geht.
Der 1. August ist der Tag, der eigentlich am meisten läuft bei uns. Das ist der Haupttag im Jahr.
Sagt Kurt Abeklen, Geschäftsführer der Hamburger AG. Diese produziert Feuerwerke und erzielt 30% des Jahresumsatzes mit dem 1. August. Wir stehen zusammen auf dem weitläufigen Gelände des Unternehmens, direkt am Ufer des Brienzersees. Ein Gelände, einem Park ähnlich, mit vielen großen alten Bäumen. Dazwischen stehen einzelne kleine Häuschen.
Das Gelände ist sehr gross, das ist 65'000 Quadratmeter und das ist so eingeteilt, dass die Häuschen und die Produktionsstätten getrennt sind voneinander, sodass wenn am Ort etwas würde passieren, dass das auf einen engeren Raum beschränkt bleibt.
Wir starten also unseren Rundgang durch das Gelände. Bis wir beim ersten Produktionshäuschen angekommen sind, dauert es einige Minuten, so erzählt Kurt Abeklen weiter über seine Branche. Heute komme der Großteil der Feuerwerke aus China. Um in diesem Wettbewerb bestehen zu können, müssten die Schweizer Produzenten, wie so oft, auf Qualität setzen.
Also das heisst mal, dass der Artikel muss einen guten Effekt geben und er muss sicher sein. Es darf nicht ein Artikel sein, wo Gefahren für einen Anwender davon ausgehen.
Unser Rundgang führt uns zunächst zum eigentlichen Ende des Produktionsprozesses. In einer Scheune stehen größere und kleinere Kartonschachteln. In diesen die fertigen Feuerwerkskörper bereit für den Versand. Auf den Kartonschachteln Ortsnamen, Brienz, Interlaken und so weiter. Die Gemeinden wollen ihren Bürgerinnen und Bürgern am 1. August auch etwas bieten.
Thank you.
Die nationale Aktion gegen die Überfremdung von Volk und Heimat verfolgte mit ihrer Initiative für einen arbeitsfreien 1. August auch eigennützige Interessen. Zum einen hätte die Partei ihr Image korrigieren wollen, weg von der fremdenfeindlichen Partei hin zu einer Partei mit einem breiteren Programm, erzählt Bernhard Hess.
Man hat ja nachher auch den Namen gewechselt von Nationale Aktion auf Schweizer Demokraten. Und der zweite Grund war, dass wir schon damals festgestellt haben, dass es einen Wandel gibt bei der SVP, die natürlich damals wirklich noch sehr bäuerlich, gewerblich dominiert war und dass man da das erste Mal auch das Thema Patriotismus besetzen wollte. Und wir haben einfach gesagt, wir sind die besseren Patrioten und haben diese Initiative lanciert.
Anfänglich sei er auch überzeugt gewesen, dass die Partei mit dieser Strategie neue Wählerinnen und Wähler hinzugewinnen könne. Allerdings, das Gegenteil trat ein. Die 5 Nationalratssitze zu Beginn der 90er Jahre lösten sich allesamt in Luft auf. In den letzten Jahren aber entbrannte ein regelrechter Kampf um den Patriotismus. Schauplatz dieses Kampfes waren der 1. August und das Rütli. Rechtsextreme Gruppierungen versuchten immer wieder mit Störaktionen der 1. August-Feiern auf dem Rütli diesen Ort und die Ursprungslegenden der Schweiz für sich in Beschlag zu nehmen. Diese Legenden allerdings seien zu wichtig für die Schweizer Geschichte, als dass man sie einfach rechtsextremen Gruppen überlassen könne, sagt hierzu der Historiker Jakob Tanner. Wichtig waren diese Legenden insbesondere im 19. Jahrhundert nach der Gründung des Bundesstaates 1848. Die Willensnation Schweiz habe damals eine eigene Identität entwickeln müssen, um sich positionieren zu können im Europa der Nationalstaaten.
Und diese Willensnation, die hatte ihre eigene Geschichte zu erfinden. In dem Sinn sind diese Mythen produktive Fiktionen, die dieses Staatswesen eben auch mit einer eigenen Legitimität, mit einer Berechtigung ausstatteten. Und gegen Ende des Jahrhunderts hat man dann den 1. August erfunden als nationalen Feiertag eben 1891.
1891 sagt der Bundesrat, von nun an sei der 1. August der Nationalfeiertag, 1291 das Gründungsjahr der Schweiz und der Rütli-Schwur stehe am Anfang der Eidgenossenschaft. Dieser bundesrätliche Entscheid allerdings war recht zufällig, denn 1891 existierten verschiedene Bundesbriefe. Diese erwähnen unterschiedlichste Bündnisse, da ist von den Schweizer Urkantonen die Rede, aber auch von Bündnissen, die bis nach Mailand reichen. Zudem stehen in den verschiedenen Bundesbriefen auch unterschiedliche Gründungsdaten. Der November 1307 taucht auf oder eben auch ein Tag im Jahr 1291 zu Beginn des Monats August. Wie also kam der Entscheid des Bundesrates 1891 zustande? In jenem Jahr feierte die Stadt Bern ihr 700-Jahr-Jubiläum. Da tauchte nun plötzlich die Forderung auf, auch die Schweiz solle sich feiern.
Man sagte, ja, wir könnten ja aber, und das wäre ja viel wichtiger, einen nationalen Feiertag machen, nämlich 600 Jahre Gründung der Schweiz. Und so hat man sich darauf geeinigt, 1291 als Ursprungsdatum dieser Schweiz anzusetzen und hat dann diesen Bundesbrief zu einem nationalen Kultobjekt gemacht, indem man 1936 in Schwyz das Bundesbriefmuseum gründete, eine eigene Heimstatt dieses vermeintlichen Gründungsdokuments.
Zurück am Ufer des Brienzersees auf dem Gelände der Hamberger AG. Der weitere Rundgang zusammen mit Kurt Abeglen führt uns zu einer Gruppe kleiner Häuschen. In diesem Moment verschwindet in der Tür eines solchen Häuschens ein Mitarbeiter, gekleidet mit einem weißen Schutzanzug.
Er macht jetzt gerade so einen roten Rauchsatz da. Und er hat einen Schutzanzug an, weil er die normalen Arbeitskleider nicht auch dreckig macht auf der einen Seite. Und den Mundschutz, dass wenn es Staub geht, dass er den nicht einschnauft.
Vergleichen lässt sich die Produktion eines solchen Rauchsatzes mit dem Zubereiten eines Teigs für ein Brot. In einer Schüssel werden zunächst verschiedenste Komponenten miteinander vermischt, eine Art Brennstoff, Farbe und so weiter. Danach wird dieser Teig durch ein Sieb gedrückt, herauskommen relativ grobe Körner. Diese wandern nun zum nächsten Mitarbeiter. Er nimmt als erstes ein etwa 10 cm grosses Röhrchen aus Karton in die Hand und legt in dieses eine kleine Scheibe.
Und dann tun wir das hier unter die Pressmaschine an. Also das heisst Kniehebelpresse, Haargenau. Und dann tun wir das so einpressen. Und nachher gehen wir hier zum Farbstoff selber, oder? Und dann tut man das so ganz füllen. Und dann tut man das ein bisschen rütteln, dass das gleichmässig verteilt ist. Und dann kommt hier ein Deckel drauf, ist auch mit einer Zündschnur versehen. Und tut das auch so einpressen. Und das wären dann eigentlich 10 Produkte so.
Nun ist der Feuerwerkskörper, in diesem Fall eben eine rote Rauchpetarde, fast fertig. Seit 20 Jahren nun leitet Kurt Abeklen die Hamburger AG. Eine lange Zeit. Was fasziniert ihn an der Produktion von Feuerwerken?
Das Feuerwerk an für sich, da probiert man das Feuer eben zu beherrschen, damit es ganz genau so abläuft, wie man es gerne will. Dann gibt es eben Leute, die das gerne haben. Und es gibt auch Leute, die das nicht gerne haben. Und wenn jetzt der 1. August nicht stattfinden würde, glaube ich, dass die Schweizer einen anderen Tag finden würden, wo sie ihr Feuerwerk loslassen könnten.
Nun aber feiert die Schweiz ihren Nationalfeiertag am 1. August. Wie war das nun also tatsächlich mit dem Rütli und den Schweizer Ursprungslegenden? Entstanden seien diese nicht, wie man annehmen könnte, um das Jahr 1300, sondern erst um das Jahr 1500, erzählt Jakob Tanner. Das seien erfundene Geschichten gewesen, erfunden von lokalen Machthabern, um ihre Macht in der Vergangenheit zu verankern und so zu legitimieren. So stellt sich noch die eine Frage. Was war denn nun am 1. August 1291 auf dem Rütli? Nochmals Jakob Tanner.
Man kann davon ausgehen, dass wenn überhaupt etwas passierte, dann hat wahrscheinlich eine Kuh da geweidet.
Der Beitrag von Oliver Washington, Variationen zum Thema 1. August. Der Nationalfeiertag gestern, heute, vorgestern. Das war Echo der Zeit, verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Gabriela Schmedlin, am Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.